Ich erzähle euch heute was über Abtreibung, wie der Titel schon verrät, und was, wenn der Fötus doch eine Person ist. Und genau, bei Abtreibung ist es so, es ist halt ein mega komplexes Thema und es ist super moralisch aufgeladen. Und in aller Regel der Fälle gibt es aber in der Auseinandersetzung mit Abtreibung, ist es oft so, dass wenn man sich in wie gearteten, also in irgendwie feministischen Umfeldern bewegt, häufig sehr schnell pro Ab... Sehr gut. für ein Recht auf Abtreibung ist, aber die tiefere Auseinandersetzung damit meistens ein bisschen ausbleibt. Das heißt, was da so für Positionen eigentlich alles einen Einfluss haben, was ist eigentlich die eigene Position, wie weit habe ich die hinterfragt, was ist mit dieser moralischen Aufgeladenheit von diesem Thema, das ist eine Auseinandersetzung, die häufig fehlt. Und das eigentlich sehr schade, weil es mega groß ist. Und spätestens, wenn man in einer Diskussion mit Leuten ist, die gegen ein Recht auf Abtreibung sind, um da nicht so schnell einzuknicken, macht es vielleicht Sinn, also macht es Sinn, sich das nochmal tiefer anzugucken. Und genau, das ist das, was ich heute mit euch vorhabe. Erstmal geht es um eine Komplexität des Themas. Das heißt, was sind das für so Komponenten, die in dieses Thema alle reinspielen? Was sind da Einflüsse, Komponenten und Aspekte? Die werde ich ganz kurz skizzieren. Dann greife ich zwei Positionen heraus, die zwei Prominenten. Es gibt Pro-Life und Pro-Choice, also einmal AbtreibungsgegnerInnen und AbtreibungsbefürworterInnen. Wir gucken uns diese Positionen ganz in Ruhe an. Ich hoffe, dann bin ich auch nicht mehr so nervös. Gucken wir mal. Dann drösel ich das in so eine Argumentenstruktur auf und das ist der Aufbau dafür, um dann, ich weiß nicht, wer von euch das Abstract gelesen hat oder den Text, der bei Ilias online ist, weil es wird dann darum gehen, den AbtreibungsgegnerInnen ihre Prämisse zuzugestehen, dass man einmal sagt, okay, der Fötus ist eine Person und wie entwickelt sich so ein Argument dann oder diese Debatte aus einer ethischen Perspektive dann eigentlich weiter? So. Und dafür werde ich ein Gedankenexperiment mit euch machen, das ist so eine Methode aus der Philosophie. Wahrscheinlich kennen die nicht so viele von euch, da geht es auch um einen Geiger. Das klingt ein bisschen absurd, ist es vielleicht auch, aber ich möchte euch herzlich einladen, das mit mir zu machen. Ich hoffe, ihr könnt euch darauf einlassen. Dann gibt es so einen klassischen Einwand gegen dieses Gedankenexperiment. Den werde ich euch dann vorstellen. Und weil das Ganze so schön war, machen wir das dann nochmal. In ein bisschen anders. Und am Ende würde ich eigentlich gerne vorrangig dieses Gedankenexperiment mit euch diskutieren und gar nicht so sehr in so eine klassische Diskussion gehen, sondern um sich die eigenen Positionen weiter anzugucken, dieses Gedankenexperiment dann diskutieren. Deswegen würde ich dieses Mal auch gerne eine Ausnahme machen, dass wir die Diskussion aufnehmen. Normalerweise, also genau, der Vortrag wird aufgezeichnet. Normalerweise ist es so, dass ab dem Punkt der Diskussion die Aufnahme aufhört. Wenn es Menschen gibt, die das stört, dann lassen wir das. Also ich finde es wichtiger, dass hier alle sprechen können, wenn sie das möchten und wenn es, ja... Also es wirklich, das müsstet ihr jetzt einmal sagen, wenn es eine Person gibt, die nicht möchte, dass das nachher aufgezeichnet wird. Es ist wirklich voll okay. Niemand ist eine blöde Spielverderberin, der oder die jetzt sagt, nee, will ich nicht. Dann frage ich später nochmal und nehme das erstmal so zur Kenntnis. Okay, dann fange ich an. Also, Komplexität des Themas, das heißt, ihr habt das ja schon gesagt, Abtreibung ist an sich super moralisch aufgeladen, das heißt, da geht es um so Sachen wie Abtreibung ist Mord oder Totschlag und es ist auf jeden Fall gut, irgendwie Kinder zu bekommen. Und ob dieser ganzen moralischen Narrative vergisst man häufig, dass es in diesem ganzen Diskurs auch andere Einflüsse gibt und die möchte ich jetzt einmal kurz nachzeichnen. Das sind zum einen sowas wie biopolitische und wirtschaftliche Einflüsse. Biopolitische Einflüsse können sowas sein wie, in einem Land gibt es eine bestimmte Bevölkerungsanzahl und haben die genug Platz, haben die eigentlich genug Essen, wie wäre das, wenn diese Bevölkerungszahl jetzt anwächst, ist das dann problematisch für die bereits bestehende, das heißt, haben die dann vielleicht zu wenig Platz und zu wenig Essen und ist es dann eigentlich gewollt, dass Menschen mehr Kinder kriegen oder nicht? So, und das hat halt dann auch was mit einem Diskurs um Abtreibung zu tun, das gibt einen Einfluss darauf. Wirtschaftliche Einflüsse können sowas sein wie in dem Moment, in dem Menschen in einem kapitalistischen System leben, gibt es auch kapitalistische Verwertungszwecke. Da wäre dann so ein Stichwort Humankapital zum Beispiel, was dann auch über den Zweck oder die Daseinsberechtigung von Menschen überhaupt mitentscheidet. Ne? Also wer wird wann wo in so einem kapitalistischen Verwertungszweck eigentlich gebraucht und darf dann wo und vielleicht auch überhaupt sein. Und auch das hat einen Einfluss darauf, wer gerade gebraucht wird und wer eigentlich welche Kinder bekommen soll und wer denn auch nicht. Und in dem Moment, in dem ich jetzt darüber rede, wer wann wo wie eigentlich gebraucht wird, geht es natürlich nicht nur um kapitalistische oder wirtschaftliche Einflüsse, sondern dann muss man auch über Rassismus, Antisemitismus und Ableism reden. Und zwar ist es so, dass in so einem hegemonialen weißen Diskurs gibt es schon super lange so die Idee von einer weißen, gesunden, gebildeten Elite. Und ich habe zwei Beispiele mitgebracht, die nicht wirklich in der Tradition miteinander stehen. Das eine ist ein sehr altes Beispiel, das geht in die Antike zurück, das von einem sehr berühmten Philosophen, weil wir ja eine ethische Betrachtung nachher machen, fand ich das passend. Und das andere ist so ein bisschen neuere Geschichte, das ist eher ein politisches Beispiel, weil das natürlich auch ein politisches Thema ist. So, ne? Und das erste Beispiel ist von Platon, der hat in der Politeia, also in der Entwerfung von seinem idealen Staat, Entschuldigung, schon die Idee von so einer weißen, gebildeten Elite und um die irgendwie aufrechtzuerhalten oder überhaupt zu erschaffen, darf man zum Beispiel Kinder, die geboren werden, die dann nicht in dieses Bild passen oder gesund sind, die bringt man einfach weg und dann kommen die nicht mehr wieder. Also es gibt in der Antike schon so Methoden wie Kindstötung, um so das ideale, weiße, gebildete Volk zu erschaffen und das irgendwie zu halten. Und jetzt machen wir einen Sprung in die neuere Geschichte, das wäre das politische Beispiel, das sind dann Überraschungen, also ne, bei den Nazis gibt es das auch, wo es so eine Rhetorik gibt von, wenn weiße, deutsche, gesunde Frauen gar keine Kinder oder die falschen Kinder bekommen wollen, dann ist das sowas wie, Zitat, sowas wie Rassenschande oder Zitat, Rassenverrat und sowas. Ne? Und das wiederum ist aber ein Diskurs, der sich auch heute noch weiter fortschreibt, das hatten wir bei Judith Götz in dem Vortrag, die hat das auch erwähnt, dass in dem Moment, in dem weiße, gesunde, gebildete Frauen eben keine oder die falschen Kinder bekommen wollen, dass die dann mitverantwortlich gemacht werden für so einen Völkeraustausch. Das ist dann so eine Rhetorik von den Identitären. Und damit einher geht dann auch so ein Sittenverfall und dafür sind die dann mitverantwortlich. Ne? Ja, so. Ach so, nicht vergessen. Ha. So ein Menschenbild und so ein Volksbegriff hat natürlich auf schwarze Menschen und schwarze Frauen, People of Color oder Women of Color, Juden, Jüdinnen und Menschen mit Behinderung in so einem Rahmen von einer kolonialen oder antisemitischen und ableistischen Zwangssterilisation, die sich auch heute immer noch weiter fortschreibt, nochmal ungleich andere Konsequenzen und Auswirkungen. Und in dem Moment, in dem man über Abtreibung redet und über das Recht auf Abtreibung redet, wenn man da so einen ganzheitlichen feministischen Diskurs anlegen will, dann muss man auch über das Recht, Kinder bekommen zu dürfen, sprechen. So, ja, Gott, das hatte ich fast vergessen, es tut mir voll leid. Weiter geht's. Selbstbestimmung, Gleichberechtigung. Das sind dann so Sachen wie, was ist eigentlich Selbstbestimmung, was ist eigentlich Gleichberechtigung, wer kann wann wie über den eigenen Körper selbst bestimmen, wie sieht das aus, was hat das Frauenbild damit zu tun, was haben Perspektiven auf Mutterschaft damit zu tun, wie verändern die sich nochmal, wenn man da einen intersektionalen Ansatz anbringt? Also um Gleichberechtigung herzustellen, gibt es da für schwarz gelesene Frauen oder weiß gelesene Frauen eigentlich gleiche Ansprüche oder geht das auf die gleiche Art und Weise? Und weil wir ja heute über Abtreibung reden, was ist eigentlich sexuelle Gleichberechtigung oder Selbstbestimmung? Was hat das zum Beispiel mit Verhütung zu tun? Also wer verhütet wie? Wenn man so einen klassistischen Aspekt mit reinbringen will, ist das dann sowas wie, wer kann sich Verhütung eigentlich leisten? Wer ist verantwortlich für Verhütungspannen? Also es gibt ja sowas wie, heutzutage ist es eigentlich unmöglich, ungewollt schwanger zu werden. Also Personen, die ungewollt schwanger werden, bei den ganzen Mitteln und Methoden, die es gibt, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Eigenverschulden, dann hat man nicht richtig aufgepasst oder hat irgendwie was falsch gemacht. Und wer trägt dafür dann eigentlich die Verantwortung und ist dann schuld daran, dass das passiert ist? Und was hat das für eine Konsequenz auf Abtreibung? Rechtliche und staatliche Dimensionen, das ist natürlich sowas wie, was für eine Gesetzesgebung gibt es? Ist es legal, straffrei oder illegal? Wie ist die eigentlich begründet? In was für einem Verhältnis steht es zu anderen Gesetzen? wer darf eigentlich Abtreibungen durchführen, wie ist die Ärztinnenausbildung, ist es Teil von der Ärztinnenausbildung, wie weit mischt der Staat sich ein, das heißt, wer finanziert das Ganze, wer hat wie einen Zugang zu welcher Klinik, wie viele Kliniken gibt es und so weiter und so fort. Und dann gibt es die medizinischen Aspekte, das heißt, bis wann darf eigentlich abgetrieben werden. In aller Regel der Fälle gibt es so eine Rhetorik von, bis ein Fötus so ein eigenes Empfinden oder ein Selbstbewusstsein oder ein Schmerzempfinden hat. Rein medizinisch gesehen ist, wenn das wirklich der Marker wäre, müsste die Grenze deutlich weiter nach hinten datiert werden. Das passiert aber nicht. Und dann könnte man natürlich auch sowas wie Pränataldiagnostik mit reinbringen, wo man dann so einen ableistischen Punkt hat. Das heißt, in dem Moment, in dem ein Fötus nicht als gesund gelesen wird, dann verschiebt sich die Grenze, bis wann abgetrieben werden darf, ungleich weiter nach hinten. Und wie geht man denn mit sowas eigentlich um?
Ja.
Und Gesundheit der schwangeren Person. Und so ist natürlich auch nicht egal bei der ganzen Debatte. So. Das war jetzt einmal alles sehr schnell und sehr viel. Und es ging mir vor allen Dingen nochmal darum zu zeigen, dass es gibt dieses moralische, riesige Argument von der Fötus ist eine Person. Es gibt aber auch diese ganzen anderen Aspekte, die das halt mit beeinflusst. Und ich finde es super wichtig, sich mit denen auseinanderzusetzen, gerade in Zeiten von einem Rechtsruck, nochmal, naja, so den eigenen Punkt darin zu überprüfen, die Inhalte damit zu überprüfen und ja, also sich damit halt zu beschäftigen, was hat es eigentlich, also was spielt da alles rein und was eigentlich nicht und worüber reden wir eigentlich gerade? Und jetzt ist halt aber das Ärgerliche, dass es aber eben trotzdem, selbst wenn ihr jetzt Expertin in all diesen Themen wärt, mal angenommen, ihr könnt das, weiß ich nicht, wissenschaftlich, stringent und wasserdicht so durchargumentieren, in dem Moment, in dem ihr in einer Debatte mit AbtreibungsgegnerInnen seid, ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch dieses moralische Totschlagargument, was alle anderen Punkte wieder negiert, entgegenschlägt, sehr, sehr hoch. Das heißt, ihr redet mit diesen Leuten und im Zweifel sagen die halt, aber der Fötus ist eine Person. Und dann könnt ihr sowas sagen wie, nein, der Fötus ist ein Zellhaufen und das hat was mit Rassismus und Selbstbestimmung und biopolitischen Einflüssen zu tun. Und die werden wahrscheinlich trotzdem wieder sagen, nein, der Fötus ist eine Person und der Rest ist halt egal. Nochmal, ich finde es trotzdem sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, aber weil das so die große Debatte ist und das große Argument ist, was scheinbar alles andere wegwischt, ist das halt das, womit ich mich jetzt heute hier beschäftige und es aufdrösel und man sich anguckt, okay, wie geht man mit diesem Argument eigentlich um? Was heißt das eigentlich? Was meinen die, wenn die das sagen? Was steht vielleicht dahinter und was ist vielleicht ein Umgang, damit der sinnvoll sein kann? Dann muss ich einmal, weil es jetzt gleich viel darum gehen wird, der Fötus ist eine Person oder ist das nicht, einmal auch darüber reden, was ich eigentlich meine, wenn ich von Person rede. Macht ja Sinn dann. Und ich beziehe mich da auf einen Philosophen, der heißt Dworkin. Und der hat eine Untersuchung gemacht zu, also der hat sich viel mit so AbtreibungsgegnerInnen und den Diskursen beschäftigt. Und hat die untersucht und mit denen viel geredet und so weiter, also vorrangig in den USA. Und der hat dann eine Definition von dem Begriff Person gemacht, in dem Sinne, wie die AbtreibungsgegnerInnen dieses Wort eigentlich benutzen. Und das benutzt er dann auch weiter, weil es ja die Beschäftigung in dem Diskurs ist und da macht es dann Sinn, das weiter zu benutzen. Und ich mache das heute auch. Und zwar sagt er, eine Person ist ein Geschöpf mit eigenen Interessen und mit eigenen Rechten. Das müsst ihr euch nicht merken, das werde ich sehr, sehr oft nachher noch sagen. Aber das jetzt vorher einmal schon zu setzen, damit ihr von Anfang an wisst, worum es eigentlich geht, erschien mir trotzdem sinnvoll. So, dann kommen wir zu den zwei Positionen. Das sind die zwei klassischen Positionen. Das heißt, es gibt einmal die Pro-Choice-Seite, also AbtreibungsbefürworterInnen. Und in der Zuspitzung der Analyse der Position beziehe ich mich auch wieder auf Dworkin. Und zwar ist die Pro-Choice-Seite, die sagen, ein Fötus ist ein Zellhaufen, der ist nicht unter dem Kommando von einem eigenen Gehirn, sondern vielmehr von so einem genetischen Code. Der ist genauso wenig der ist genauso wenig eine Person, wie ein befruchtetes Ei schon ein Küken ist. Das heißt, er ist einfach keine Person, die Schwangere ist eine Person, hat dementsprechend eigene Interessen und eigene Rechte und somit auch das Recht auf Selbstbestimmung. Ihr guckt mich so verwirrt an. War das klar soweit? Okay. Dann die Pro-Life-Seite, das sind die AbtreibungsgegnerInnen jetzt. Die sagen im Gegensatz dazu, menschliches Leben beginnt mit der Empfängnis. Ein Fötus ist eine Person und Abtreibung ist Mord oder ein Angriff auf die Heiligkeit des Lebens. Das wiederum ist eine Position, die sich eigentlich in zwei verschiedene Vorstellungen aufdröseln lässt. Ich drösel das jetzt einmal auf, ich habe das da schon so angedeutet. Das eine ist der derivative Einwand, das bedeutet sowas wie abgeleitet. Und das andere ist der originäre Einwand, das heißt sowas wie ursprünglich. Und ich hoffe, das wird verständlicher, wenn ich das jetzt einmal aufdrösel. Und zwar ist der derivative Einwand, sagt, Föten sind von Anfang an Geschöpfe mit eigenen Interessen und eigenen Rechten, zu denen das überragende Interesse gehört, am Leben zu bleiben. Und deshalb haben sie, wie alle menschlichen Wesen, einen Rechtsanspruch auf Schutz dieses fundamentalen Interesses, zu dem insbesondere das Recht gehört, nicht getötet zu werden, genauso wie es ein Unrecht wäre, wenn man eine erwachsene Person einfach töten würde. Das ist der eine. Der andere, im Gegensatz dazu eigentlich, ist, menschliches Leben hat einen innewohnenden, intrinsischen Wert. Menschliches Leben ist an sich heilig. Und diese Heiligkeit beginnt, sobald biologisches Leben beginnt. Das heißt, noch bevor das Geschöpf eigene Bewegungen, Empfindungen, Interessen oder Rechte hat. Und Abtreibung ist somit prinzipiell ein Unrecht, weil es ab jedem Stadium, an dem abgetrieben wird, diesen intrinsischen Wert von so einem Leben missachtet. Jetzt kann man sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, was für unterschiedliche Konsequenzen diese beiden Positionen eigentlich hätten, wenn man in so einer Debatte ist. Das heißt, in dem Moment, also immer in Abgrenzung zum Pro-Choice-Standpunkt, wenn man diesen derivativen Ansatz konsequent durchargumentieren würde, dann landet man halt bei sowas wie Person versus Person, Interesse versus Rechte, Interessen versus Interesse, Rechte versus Rechte und so weiter. Während wenn man eher so einen originären Standpunkt einnimmt, dann hat man halt eher sowas wie Person versus Heiligkeit oder Interesse versus Heiligkeit und Rechte versus Heiligkeit. Und das verändert die Debatte halt, weil man dann über andere Sachen redet. Und in aller Regel der Fälle sind so Pro-Life-Positionen, vermischen diese beiden Ansätze und meinen aber meistens den zweiten, diesen originären Einwand. Der kommt häufig in so einer derivativen Form daher. Das heißt, die sagen häufig, der Fötus ist eine Person. Das glauben aber die wenigsten. Also AbtreibungsgegnerInnen sind in aller Regel nicht der Meinung, dass ein Fötus schon eigene Interessen und eigene Rechte hat, sondern das, was dahinter steht, ist eigentlich dieser Gedanke von so einer Heiligkeit des Lebens. Und in dem Moment, in dem ich jetzt mal Heiligkeit streiche, weil ich dann erklären müsste, was Heiligkeit eigentlich ist, was das genau bedeutet und was ich damit meine und weil das auch einfach so ein aufgeladener Begriff ist, schlage ich folgende moralische Einigung vor. Und das ist, menschliches Leben ist per se schützenswert. Und das ist was, worauf ich mich auf jeden Fall moralisch erstmal einigen kann. Das scheint mir moralisch eine plausible Aussage zu sein. Menschliches Leben ist erstmal was als schützenswert gelten sollte. Und das ist aber auch das, was häufig hinter diesem ganzen Narrativ von der Fötus ist eine Person steht. Das ist das, was dahinter steckt. Und dann ist es auf einmal nicht mehr so leicht. Um nochmal zu erklären, warum das dann auf einmal nicht mehr so leicht ist, habe ich das jetzt in so eine Argumentenstruktur aufgedröselt. Achso, wenn ich nach da rede, hört ihr mich schlecht, ne? Ich fange mit der Pro-Life-Position an, das ist Prämisse 1. Jede Person hat ein Recht auf Leben. Prämisse 2 ist, der Fötus ist eine Person. Und die Konklusion daraus ist, der Fötus hat ein Recht auf Leben. Die Pro-Choice-Seite ist Prämisse 3. Jeder Mensch darf entscheiden, was mit und in seinem Körper geschieht. Prämisse 4 ist, der Schwangere ist ein Mensch.
Und die Konklusion daraus ist, die der Schwangere darf entscheiden, was mit und in seinem, ihrem Körper geschieht. Klassischerweise würde man jetzt Prämisse 2 angreifen und sagen, Prämisse 2 ist nicht gültig, das stimmt nicht, der Fötus ist keine Person, der Fötus ist ein Zellhaufen, der ist genauso wenig eine Person, wie das Ei schon das Küken ist und so weiter und so weiter. Aber jetzt habe ich eben diese moralische Einigung vorgeschlagen, habe gesagt, okay, es geht nicht darum, ob der Fötus eine Person ist oder nicht, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, menschliches Leben ist per se schützenswert. Und weil ich das im Titel schon angekündigt habe und eben ein paar Mal gesagt habe, schenken wir der Pro-Life-Seite jetzt diese Prämisse und sagen, okay, der Fötus ist eine Person, ich streite mich nicht mehr darüber, ob das stimmt oder nicht stimmt, das ist jetzt so. Und in dem Moment, in dem wir das zugestehen, ist dieses Argument gültig. Weil das, ne, dann stimmen beide Prämissen, die Konklusion daraus stimmt. Und das wiederum bedeutet aber, dass wir hier zwei gültige Argumente haben. Und das in Bezug auf ungewollte Schwangerschaft, weil darüber reden wir ja. Und wie ist die moralische Zulässigkeit an Umgang damit eigentlich? Dann haben wir jetzt ein Problem. So. Weil wenn beides gültig ist, muss man ja trotzdem irgendwie jetzt eine Entscheidung treffen. Die einen sagen, das geht gar nicht, der Fötus hat ein Recht auf Leben. Die anderen sagen, es gibt das Recht auf Selbstbestimmung, was machen wir jetzt damit? Und das heißt, wir brauchen eine Gewichtung zwischen beiden, um irgendwie eine Entscheidung treffen zu können. Und erstmal, in dem Moment, in dem man Recht auf Leben versus Recht auf Selbstbestimmung hat, scheint es erstmal so, dass das Recht auf Leben zwingender ist als ein Recht auf Selbstbestimmung. So, weil, ja, finde schon. Jetzt lohnt es sich, das vielleicht nochmal ein bisschen tiefer anzugucken. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt dieses Gedankenexperiment, das ist von einer Moralphilosophin, die heißt Judith Jarvis Thompson. Der Text ist von 1971 und tatsächlich in der Zeit so einer der meistbeachtesten Texte in dieser ganzen Debatte. Das ist 2 Jahre, bevor Abtreibung in den USA legalisiert wurde. Das ist 73 mit Roe versus Wade. Ist wahrscheinlich auch gerade ein bisschen egal. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr bekannter Text und der ist viel, viel diskutiert worden. Und dieses Gedankenexperiment funktioniert jetzt folgendermaßen. Ist nicht gruselig, keine Angst. Ich werde jetzt einen Text anwerfen, den werde ich euch vorlesen und würde euch dann bitten, in eine kurze Murmelrunde zu gehen. Das ist das, was wir eigentlich am Ende von so einem Vortrag immer machen. Das heißt, ich lese diesen Text vor, dann gibt es eine Frage zu dem Text und dann machen wir erstmal kurz 1, 2, 3, mal gucken, wie lange ihr murmeln wollt, Minuten Pause. Und dann erzähle ich euch im Nachgang, was die Autorin eigentlich zu diesem Gedankenexperiment sagt. Okay? Los geht's. Jetzt möchte ich Sie bitten, sich Folgendes vorzustellen. Sie wachen morgens auf und finden sich in einem Bett liegend, Kopf an Kopf mit einem bewusstlosen Geiger. Einem berühmten bewusstlosen Geiger. An ihm wurde eine bedrohliche Nierenkrankheit diagnostiziert und die Gesellschaft der Freunde für Musik hat alle verfügbaren Patientenunterlagen durchsucht und herausgefunden, dass allein sie die richtige Blutgruppe haben, um helfen zu können. Sie hat sie deshalb gekidnappt und letzte Nacht wurde der Blutkreislauf des Geigers an den ihren angeschlossen, sodass ihre Nieren dazu benutzt werden können, Gift ebenso aus seinem wie aus ihrem Blut herauszuziehen. Der Krankenhausdirektor sagt jetzt zu Ihnen, sehen Sie, wir bedauern sehr, dass Ihnen die Gesellschaft der Freunde der Musik das angetan hat. Wir hätten es niemals erlaubt, wenn wir davon gewusst hätten. Aber Sie haben es eben getan und jetzt ist der Geiger an Sie angeschlossen. Sie abzukoppeln würde bedeuten, ihn zu töten. Aber keine Angst, es handelt sich nur um 9 Monate. Nach dieser Zeit wird er sich von seinem Leiden erholt haben und kann ohne Gefahr von Ihnen abgekoppelt werden. Und die Frage ist jetzt, müsst ihr euch fügen? Also müsst ihr das machen? Müsst ihr angekoppelt? Also darfst du dich, dürft ihr euch abkoppeln oder dürft ihr eben nicht? Bitte einmal murmeln. Also, was sagt Thomson selber dazu? Die sagt ganz klar, es gibt keine moralische Verpflichtung, angekoppelt zu bleiben. Das heißt, ihr müsst das nicht tun. Der Geiger hat kein Recht darauf, auf die Mitbenutzung eures Körpers. Und das hat er nicht, weil ihr ihm das nicht gegeben habt. Das heißt, um einen Körper mitbenutzen, also ein Recht darauf zu haben, einen Körper mitzubenutzen, müsste dieses Recht in irgendeiner Form erteilt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt sowas sagt wie, ja klar, der Geiger kann ruhig meinen Körper mitbenutzen, meine Nieren und das Gift und so weiter, und dann wird er angeschlossen, dann ist es nicht mehr so leicht, ihm das wieder zu entziehen, vor allen Dingen, wenn die Konsequenz daraus wäre, dass er stirbt. So, das geht dann nicht mehr so leicht, aber das habt ihr nicht getan, das hat die Person in diesem Beispiel nicht getan. Das heißt, es gibt keine moralische Verpflichtung dazu und in dem Moment, in dem das so ist, müsst ihr nicht und dürft auch nicht dazu gezwungen werden, angeschlossen zu bleiben. Moment, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich bin. Genau, wenn das so ist, also wenn es moralisch legitim ist, sich abzukoppeln, dann bedeutet das für diese Situation, dass das Recht auf Leben des Geigers nicht gegen das Recht auf Selbstbestimmung der angeschlossenen Person geltend gemacht werden kann. Das heißt nicht, dass der Geiger kein Recht auf Leben hat, das hat er. So, ne? Weil er ist eine Person und als Person hat er ein Recht auf Leben. Es ist einfach nur nicht zwingender als das Recht auf Selbstbestimmung der angeschlossenen Person. Das heißt hier, dass der Status als Person nicht dazu und das damit verbundene Recht auf Leben nicht dazu führt, dass immer und in jeder Situation dieses Recht auf Leben zwingender ist als das Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt, man streitet sich jetzt quasi gerade nicht mehr darüber, ist der Fötus eine Person oder ist das eben nicht? Hat er ein solches Recht auf Leben oder hat das nicht? Hat er? Das heißt nur nicht, dass das moralisch zwingender ist als dieses Recht auf Selbstbestimmung der angeschlossenen Person. Und das ist das, was dieses Geigerbeispiel versucht zu zeigen für diese Situation halt. Und jetzt gibt es da natürlich einiges an Einwänden gegen. Wer hätte es gedacht? Und so klassische Einwände dagegen wären sowas wie, was heißt es denn dann eigentlich, ein Recht auf Leben zu haben? Ich weiß nicht, wer den Text von euch, der auf Ilias Online war, gelesen hat. Da macht sie eine große Abhandlung darüber. Das mache ich jetzt heute hier nicht. Genau, aber das wäre so eine Frage, die man daran stellen könnte. Oder sowas wie, wie verändert sich die Situation, wenn ihr nur 5 Minuten angeschlossen bleiben müsstet? Dürft ihr euch dann immer noch einfach loskoppeln oder dürft ihr nicht mehr? Dürft ihr euch eigentlich nur selber abkoppeln oder darf euch auch eine andere Person abkoppeln, eine Ärztin zum Beispiel? Das sind alles so Fragen, die man daran stellen kann. Aber der klassischste Einwand oder ich finde auch der offensichtlichste ist der Freiwilligkeit. Das heißt, die Person in diesem Geigerbeispiel, die wird gekidnappt, die wird unfreiwillig an den Blutkreislauf, Gott sei Dank, ein schwieriges Wort eben, von diesem Geiger angeschlossen und die handelt zuvor auch auf keine Art und Weise, die sie irgendwie in diese Lage hätte versetzen können, wissentlich. Und das bedeutet, dass dieses Geigerbeispiel, also genau im Gegensatz zu, wenn man eine Art von Sex hat, von der man wissentlich schwanger werden kann, ist das ja etwas, was in der Regel bekannt ist. Das heißt, man handelt da auf eine Art oder man führt eine Handlung durch, wo einem die Konsequenzen in irgendeiner Form bewusst sind, dass das passieren kann. Das ist in diesem Beispiel nicht so. Das heißt, das wäre vergleichbar mit einer ungewollten Schwangerschaft nach Vergewaltigung. Und das ist ja auch was, wo so AbtreibungsgegnerInnen sich immer wieder unsicher oder uneinig sind, ob es da nicht eine Ausnahme in so einem Abtreibungsverbot geben sollte oder eben nicht. Und da kann jetzt aber eingewandt werden, dass ein Recht auf Leben einer Person, und das ist auch das, was dann ja häufig gesagt wird, nicht von der Entstehung abhängen darf. Und das ist moralisch auch erstmal plausibel. Also zu sagen, dass in dem Moment, in dem man jetzt eine Person hat, dass die immer ein Recht auf Leben haben muss. Das darf nicht davon abhängig sein, ob die durch eine freiwillige Handlung entstanden ist oder nicht. In dem Moment, in dem man diesen Personenstatus hat, hat diese Person auch ein Recht auf Leben. Und das sollte moralisch indiskutabel sein. Jetzt ist der Witz bei diesem Geigerbeispiel aber auch, dass es darum nicht geht. Es geht nicht darum zu sagen, ob dieser Geiger ein Recht auf Leben hat oder ob er es eben nicht hat. Sondern es geht darum zu fragen, was ist zwingender? Das war diese Argumentationsstruktur. Ne? Beide Argumente sind wahr. Wir brauchen eine Gewichtung. Und was das Geigerbeispiel macht, ist eine Gewichtung da reinzubringen. Und das tut es, eben, indem es sagt, in diesem Beispiel ist das Recht auf Leben nicht zwingender als das Recht auf Selbstbestimmung. Und das ist vergleichbar mit einer ungewollten Schwangerschaft nach Vergewaltigung. Rein vom Setting her. Bisschen. Jetzt ist die eine große Frage, die noch bleibt. Hoffe ich doch, ihr guckt ein bisschen verwirrt. War das zu schnell? Okay. Was ist, wenn eine Person freiwillig eine Art von Sex hat, von der sie wissentlich schwanger werden kann? Jetzt könnte man sich darüber streiten, was freiwillig Sex haben im Patriarchat eigentlich bedeutet. Das ist ein anderes Thema. Genau, aber wenn jetzt eine Person freiwillig eine Art von Sex hat, von der sie wissentlich schwanger werden kann, hat sie dann nicht eine teilweise Verantwortung für die Entstehung von so einem neuen Leben? Also wenn ich etwas mache und mir ist die mögliche Konsequenz meiner Handlung bewusst und dadurch entsteht ein neues menschliches Leben und menschliches Leben ist per se schützenswert, das ist moralisch plausibel, darf ich es dann beenden? Und das würde ich durch eine Abtreibung de facto tun. Jetzt guckt ihr mich alle groß an. Schön. Deswegen machen wir jetzt ein zweites Gedankenexperiment. Das läuft wie eben. Ich werfe jetzt einen Text an, ich lese den euch vor, dann gibt es daran wieder eine Frage mit dem Unterschied, dass ich es nicht wieder aufdrösel. Das heißt, ich würde nach diesem Gedankenexperiment nochmal in so eine Murmelrunde gehen und würde dann diese Frage gerne weiter mit euch diskutieren und nicht in so ein klassisches, was man sonst noch diskutieren könnte, machen. Das heißt, nach diesem Gedankenexperiment und nach der Murmelrunde ist der Vortrag dann vorbei. So. Es ist bekannt, dass die Gesellschaft der Freunde für Musik Kidnapper angeheuert hat, die nachts im Park lauern. Sie gehen trotzdem freiwillig und ohne Schutz in den Park. Und sie wachen am nächsten Tag morgens auf und finden sich in einem Bett liegend, Kopf an Kopf mit einem bewusstlosen Geiger, einem berühmten bewusstlosen Geiger und so weiter. Die Nieren, das Gift, der Blutkreislauf. Jetzt kommt der Krankenhausdirektor wieder und sagt, Mensch, so ein Ärger hätten wir niemals gemacht, ist jetzt aber passiert. Nach 9 Monaten ist er wieder quietschfidel und sonst stirbt er. Die Frage ist die gleiche. Müsst ihr euch fügen? Darfst du dich, dürft ihr euch abkoppeln? Ja oder nein? Viel Spaß beim Murmeln und Dankeschön.